Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen bei unserer Sonderausgabe rund um das Thema Fußball-Europameisterschaft. Und ihr habt alle beim letzten Mal gehört, dass wir uns in den Archiven herumgewälzt haben und die ersten drei Ausgaben besprochen haben. Heute werden wir eine einzige Ausgabe besprechen, und zwar die Fußball-Europameisterschaft 1972. Wer ist damit gemeint? Natürlich wieder zu Gast, unser Freund Thomas Wagner. Hallo Thomas.
Schönen guten Tag.
Bist du gut drauf? Hast du richtig Lust, heute über den großen Triumph zu reden?
Ich habe die ganze Autofahrt schon hier an nichts anderes gedacht.
Da hast du daran gedacht, wie Deutschland damals den Titel geholt hat und die Jahrhundertelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaftsgeschichte, so wie es gesagt wird. Wir gehen dem heute ein bisschen auf den Grund und versuchen dann diesen Mythos ein bisschen zu...
Den Mythos Wembley.
Ja, den Mythos Wembley und den Mythos natürlich auch dieser Mannschaft zu ergründen. Und damit fangen wir natürlich sofort an, indem wir uns anschauen, wie es denn damals so gelaufen war. Also wer sollte überhaupt dieses Turnier ausrichten?
Ja, fang du mal an.
Ja, kann man natürlich machen. Also man hat natürlich, als dann im März 1970 die Lose gezogen worden, den Ausrichter erstmal noch nicht bestimmt. Weil man es auch, wie beim letzten Mal, wer es noch nicht gehört hat, seinerzeit war ja das Endturnier mit vier Mannschaften, also reines Halbfinale und Finale und Spiel um Platz 3, mehr war ja nicht. Da konnte man natürlich erst dann das Turnier dorthin vergeben, wenn man wusste, wer überhaupt dann dran am Halbfinale beteiligt ist.
Ne? Ganz genau.
Und dementsprechend hat das eine ganze Zeit lang gedauert. Am Ende wurde es Belgien.
Genau. Belgien irgendwie so ein bisschen noch im Herzen des Ganzen. Die hatten dann noch vier. Die hatten vier Stadien. Mhm. Wobei auch da wieder beeindruckend. Sowjetunion gegen, ich glaube, Ungarn, das Halbfinale. Vor 1600 Zuschauern.
Ach Gott, es werden ja immer weniger.
Ja, also das war dann wirklich so, das Spiel aber in Antwerpen zwischen Deutschland und Belgien, wir kommen nachher darüber, über 55.000 in diesem geilen Stadion in Antwerpen. Ja. Ich glaube, es war dann wirklich auch so, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, damals war der Fußball ja auch noch nicht so international. Ne? Also du hast natürlich gesagt, als Belgien gegen Deutschland, das war ein Derby für die Leute, aber Sowjetunion gegen Ungarn... Du hast diese Spieler ja auch nie gesehen. Damals war der eiserne Vorhang noch da und sowas. Das hat dann nur so ein bisschen mäßig interessiert, muss man ehrlich sagen.
Definitiv. Und auch die EM war ja immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und dementsprechend musste man letztendlich die Leute noch überzeugen, dass hier was Großes entsteht. Und das ist, glaube ich, nach dieser Europameisterschaft immer mehr gekommen. Weil so nach den ersten Ausgaben hat das dann immer mehr Fahrt aufgenommen. Und auch die deutsche Mannschaft sollte ja dieses Mal eine Rolle spielen. Die hatten 1970 eine tolle WM gespielt, waren hochgelobt worden, sind Dritter geworden. Und wir wissen alle, da dieses Jahrhundertspiel gegen Italien. Und da war natürlich dann die Vorfreude groß. Wir wollten es einfach versuchen, mit dieser Mannschaft mehr zu erreichen als beim letzten Mal, wo man ja 68 schon sehr, sehr früh ausgeschieden ist.
Obwohl die Quali wieder mit einer Enttäuschung begonnen hat, gegen die Türken, glaube ich, hier in Köln 1-1 nur gespielt.
Er hat böse Pfiffe gegeben. Hier in Köln 1-1 gegen die Türkei. Das war für die Leute, ja... Ein Niemand damals auf der Fußballkarte. Albanien war wieder mit in der Gruppe und die Polen.
Genau, aber haben sich nachher mit 2 Minuspunkte gerade am Ende noch unentschieden gegen die Polen, aber ansonsten alles gewonnen.
Wir haben ansonsten alles gewonnen, aber es war in Albanien wieder schwierig. Ne? Mhm. Also da auch da wieder, dass du eigentlich sogar unterlegen warst in Albanien selbst, aber der Kicker schrieb damals, zum Glück haben die einfach miese Schützen, die Albaner haben also das Tor nicht getroffen. Und für die Deutschen hat wer getroffen? Es kann doch nur einen geben. Gerd Müller.
Ja, klar. Im Land der Skipetaren, ne? Wie es bei Karl May heißt.
Genau, da hat er dann letztendlich dann das Visier Gott sei Dank richtig eingestellt und hat letztendlich dann die deutsche Mannschaft zum Sieg geführt. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn das nicht geklappt hätte. Also ich bin ja sowieso ein großer Verfechter, Gerd Müller. Ohne den wären so viele Erfolge der Bayern und der Nationalmannschaft überhaupt nicht möglich gewesen. Ein unfassbar wichtiger Spieler. Das war natürlich auch Franz Beckenbauer, den man ja immer als Libero in Erinnerung hatte. Zu Beginn der Qualifikation war er das noch gar nicht.
Ja, du musst dir ja nur seine erste WM angucken in England als Mittelfeldspieler.
Ja.
Also ein unfassbar, also wenn du die Bilder siehst, wir sagen ja heute oft immer, ja, der Fußball früher hat nicht dieses Tempo gehabt oder sowas. Du musst aber auch mal sagen, guck dir mal an, wie der Ball beschaffen war. Guck dir mal die Klamotten an, die die hatten. Wenn es geregnet hat, da haben die mit 5 Kilo oder 6 Kilo mehr sind die rumgelaufen. Also diese Eleganz von Beckenbauer ist Wahnsinn. Auch ja. Damals schon im Mittelfeld. Ne? Wie der da durchmarschiert. Die Deutschen haben ja damals echt gegen Argentinien gespielt, gegen Spanien gespielt, gegen Uruguay, gegen die UdSSR, wie ich es gesagt habe, gegen die Engländer. Also 66, das war schon... Also eine Mega-WM, auch vom fußballerischen Niveau damals, und Beckenbauer war überragend. Im Finale wurde er fast sogar ein bisschen geopfert, weil ja. er den Sonderbewacher gegen Bobby Charlton geben musste.
Ja, die haben sich dann neutralisiert. Ne?
Das ist genau. Ja. Und auch selbst bei der WM 70 war es ja noch so, dass World Cup Willi Schulz ja eigentlich der Ausputzer war.
Richtig.
Und Beckenbauer aus dem defensiven Mittelfeld angetrieben hat. Mhm. Ja, und wie du dann sagst, erst 72 war sein erstes Turnier dann, wo er dann... praktisch Franz den Libero gegeben genau. hat. Genau.
Und das wurde, glaube ich, wenn ich mal den Quellen glauben darf, ich war zwar damals schon auf dem Planeten, aber das Fußballverständnis war noch nicht so ganz da, aber Mitte 71 war es bei Franz Beckenbauer so, dass er zum Libero quasi umfunktioniert wurde. Dann zum Beispiel beim Ende April 71 dann in der Türkei, in Istanbul, da haben die 3-0 gewonnen. Und da muss das so herausragend geklappt haben. Ja, da war natürlich klar, so machen wir jetzt weiter. Aber da ist das erst geboren.
Und sie haben auch dieses taktische Mittel einfach irgendwann gewählt, dass er, wenn er von hinten dann kam, so ein bisschen mit, vor allen Dingen mit Günter Netzer zu der Zeit, aber später auch mit Overath und teilweise sogar mit Gerd Müller, dann von hinten kam, den Doppelpass gespielt hat und damit dann Überzahl in der Offensive praktisch hergestellt haben.
Absolut, und das hat so gut funktioniert, dass man auch dann immer mehr dazu rüberkam, weil es klappt wahrscheinlich immer noch besser, wenn du die Nebenleute dann hast, die du auch im Verein hast, Blockbildung. Also die Nationalmannschaft war damals wirklich fast schon ein geschlossener Kreis. Das fing da an, dass dann die Mannschaften von Bayern und Mönchengladbach, die damals die erfolgreichsten waren, wirklich das Gerüst der Nationalmannschaft gebildet haben.
Wir haben ja auch, glaube ich, von 70 bis 78, bis der erste FC Köln dann das Double gewonnen hat.
Ja.
Und dann 79 kam der HSV, haben ja Gladbach und Bayern sich auch die Meistertitel aufgeteilt. Ne?
Die haben dann praktisch immer hin und her gespielt. Und mal war es die Gladbacher, mal die Bayern. Ich glaube, die Bayern irgendwann mal zweimal hintereinander. Aber es hat sich immer ganz gut abgewechselt. Und die beiden Mannschaften waren, die hatten nicht unbedingt die besten Einzelspieler, die hatten herausragende Spieler. Aber ich glaube, das war schon ein Stück weit gerade so bis so von 72 bis 74 schon auch der die Erfolgsformel des deutschen Fußballs, diese Blockbildung.
Und da muss ich auch sagen, natürlich war es auch so, dass zum Beispiel die Bayern das Landesmeisterpokalfinale gegen Leeds United 75, das war Wahnsinn. Also so viel Glück kann man eigentlich gar nicht haben. Zwei Abseitstore, Leeds wurden zwei reguläre Tore aberkannt. Da sind ja nachher auch die Fans aus Leeds durchgedreht. Aber trotzdem, die Bayern dreimal den Europapokal der Landesmeister geholt. In den 70er Jahren Gladbach zweimal den UEFA Cup, der ja damals noch viel schwerer zu gewinnen war, als das heutzutage der Fall ist. Ne?
Ja.
Und Gladbach auch Europapokalfinale, ich glaube, gegen Liverpool damals erreicht, bei den Landesmeistern. Also das waren schon zwei Teams von höchster Güteklasse und im Finale nachher 6 Bayern, 3 Gladbacher.
Ja.
Und wie du sagst, dann ist ab und zu mal ein Exot im Kader Michael Beller vom MSV Duisburg
ja.
oder Erwin Krämers, der im Finale auch der beide Spiele gespielt hat.
Ja.
Ne? Oder dann kam dann einer mal von Frankfurt, wie später auch dann 74 Grabowski und Hölzenbein. Die durften dann mal reinschnuppern, aber wie gesagt, bei Helmut Schön war es schon sehr schwer, dazu zu kommen.
Ja, und bei allem Lob und der Berechtigung, die ich da eben auch gebracht habe, es war natürlich für manche schwer. Also wenn ich jetzt bedenke, was für herausragende Spieler die Bundesliga damals hatte. Also da gab es auch andere Mannschaften, die wirklich groß aufgespielt haben. Die Kölner sind zum Beispiel gegen Gladbach gescheitert im Halbfinale zum Europapokal damals. Wo Gladbach am Ende gewonnen hat, an Gladbach gescheitert. Also wir hatten ja auch unheimlich oft 3 oder 4 Mannschaften sogar im Halbfinale des UEFA-Pokals. Ne? Aber die beiden Mannschaften haben überragt Und da haben wir dementsprechend
auch... Aber du hast eben mir Namen zugerufen, das stimmt schon. Also wenn man zum Beispiel sich Dr. Hammer nochmal anguckt.
Nickel, Wahnsinn.
Bernd Nickel, der einer der Legenden von Eintracht Frankfurt ist, der auch der einzige Spieler in der Bundesliga-Historie ist, der von allen vier Eckfarben einen Eckball direkt verwandelt hat. Das muss man auch erstmal schaffen, muss man sagen. Ne? Dass der, oder der hat, glaube ich, zwei A-Länderspiele oder sowas.
Hat über 100 Tore geschossen.
Ja,
weit über mehr als Beckenbauer
als Overath. Und das Extra. Geht ja noch weiter. Später auch Spieler. Da fällt mir dann zum Beispiel ein Spieler vom HSV, an Thomas von Hesen. Der hat, glaube ich, als Mittelfeldspieler 300 Bundesliga gespielt und 100 Tore geschossen. Überleg dir mal diese Quote. Ja. Der hat kein Länderspiel.
Ja, ist eigentlich unfassbar.
Oder ein Uwe Bein, der hat 13. Da hast du das Gefühl gehabt, klar, der war zwar 90 dabei, aber da war... Also, Nationalmannschaft ist für die heutige Generation überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Dann machst du 5 gute Spiele, dann bist du im Kader der Nationalmannschaft irgendwie. Ne?
Also zum Beispiel der Heinz Floh ist 74 nur überhaupt noch nominiert worden, weil der Krämers, ich weiß gar nicht mehr welcher, Helmut oder Erwin, einer der beiden Krämers-Zwillinge, hat sich eine rote Karte am letzten Spiel.
Ich glaube, das war Helmut Krämers sogar.
Kann sein, dass es Helmut war. Mhm. Und dementsprechend dann nicht nominiert
wurde. Für die 72er meinst du?
Nee, 74.
74.
Ich habe jetzt in dem Fall mal ein bisschen vorgesprochen.
Ein bisschen mal vorgesprochen.
Als Beispiel.
Ja.
Weil auch Flohe, damals einer der überragenden Mittelfeldspieler, 72 nicht nominiert wurde für das Endturnier. Er hat dann im Viertelfinale das Rückspiel gespielt. Also wir kommen gleich nochmal auf die ganzen Einzelheiten zu sprechen. Die Liga war damals unfassbar stark. Ich glaube, das war so ein bisschen auch die Blütezeit des deutschen Fußballs.
Ja, das war die stärkste Liga der Welt, das muss man schon
damals
sagen.
Damals waren wir wirklich, also kann man wirklich so sagen, die stärkste Liga der Welt. Und wer sich da durchsetzen konnte, der hat es am Ende auch verdient gehabt. Und dann war es dann aber so, dass die deutsche Mannschaft halt dann in dieser, ich nenne es mal Qualifikationsphase, sich erstmal noch ein bisschen schwer getan hat, aber dann kam es ja letztendlich dann zum Spiel gegen England.
Genau.
Viertelfinale, vorgelagert.
Ich sage jetzt nochmal ganz kurz, Helmut Krämers war bei der WM im Kader. Also dann wird das Erwin gewesen sein, der zwei Jahre vor Europameister war, der nicht dabei war wegen Rot. Damit wir hier sauber bleiben. Ne?
Hast du genau richtig gemacht, weil sonst kriegen wir am Ende wieder Stoff und wieder Zuschriften. Und natürlich könnt ihr uns gerne schreiben, wenn wir uns hier vertan haben. Oder wenn ihr noch was beitragen wollt.
Der Ralf kriegt ja dann immer Fanpost von den Frauen und sowas. Und ich krieg dann immer den Shitstorm. Ne?
Ja, ist okay. Ja. Ich finde das eigentlich von der Aufteilung her eigentlich ganz fair. Aber der Thomas, also ehrlich, so ein Quatsch. Ja, Netzer Overath, darüber müssen wir noch reden.
Ja.
Also Netzer, das wissen wir ja natürlich heute im Nachhinein, hatte da seine größte Zeit als Nationalspieler, muss man einfach klar sagen. Die Frage stellte sich aber trotzdem. Die beiden haben teilweise dann auch in dieser Qualifikation wieder zusammengespielt. Es hat aber nie so richtig funktioniert.
Und das Kuriose ist ja, du hast ja häufig in der Nationalmannschaft oder so, du hast ja Duelle gehabt. Klar, auf der Torhüterposition hat sich dann oft zugespitzt. Kahn, Lehmann, Stein, Schumacher, die sich ja auch privat dann einfach nicht leiden konnten. Aber Overath und Netzer waren ja sogar befreundet. Nicht aufgesetzt, sondern wirklich glaubwürdig auch befreundet.
Bis heute.
Bis heute, genau. Und gibt es ja auch wahnsinnig lustige Geschichten. Auch mit Franz haben sie sich ja gut verstanden. Der eine hat dem anderen das Auto abgekauft. Da war das Auto und hat der gesagt, hier regnet es dauernd rein. Hat der Beckenbauer dann irgendwie zum Overath gesagt. Und beim Netzer stand vor der Diskothek immer sein Porsche, damit alle rein sind. Der war aber gar nicht da. Aber ich glaube, es lag einfach daran, an der Aufgabenverteilung. Overath hatte seinen Simmet und Netzer hatte seinen Hacky Wimmer.
Ja.
So, und das heißt, der war der unumschränkte Herrscher im Mittelfeld. Der musste sich in der Bundesliga nicht darum, was hinter ihm war. Wenn aber zwei so starke Spieler zusammen in der Nationalmannschaft spielen, dann muss die Absicherung entweder da sein oder die Mannschaft muss in so einem Guss spielen, dass es gar nicht auffällt, dass beide nicht defensiv arbeiten. Ich glaube, daran lag es einfach, dass das so selten in der Nationalmannschaft geklappt hat.
Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass man natürlich lange überlegen müsste, wie können wir es machen. Und Helmut Schön war ja jemand, der sich ungern entscheiden muss. Am liebsten hätte er ja immer beide spielen lassen, damit er sich nicht entscheiden muss. Aber dann hat ihm dann im Prinzip das Verletzungsschicksal von Wolfgang Overath die Entscheidung abgenommen. Er hatte eine Leisten-OP Anfang 72 und ist dann eine Zeit lang ausgefallen. Und damit war klar, dass Günter Netzer der uneingeschränkte Herrscher des Mittelfelds
war. Aber Günter Netzer finde ich ja auch, ist ja auch, wenn man ihn trifft, ein unfassbar netter Typ.
Ja.
Übrigens auch wie Overath, wenn man ihn 1:1 trifft. Overath, der ja manchmal auch schon mal bei Benefit-Spielen noch eine andere Seite zeigen konnte. Und Netzer sagt ja wirklich ganz ehrlich, ich bin kein Weltmeister. Der hat ja, glaube ich, 20 Minuten gegen die DDR gespielt.
Ja. 74
sagt er, also ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich habe da nichts dazu beigetragen. Sollte sich der ein oder andere Weltmeister vielleicht auch mal...
Ja, 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 ich weiß
auch, der sich so feiern lässt, der sollte da vielleicht auch nochmal drüber nachdenken.
Der oft auf dem Bild war.
Ja, genau. Der also eigentlich gefühlt das WM-Finale entschieden hat.
Okay, wir sagen jetzt nicht, dass du Lukas Podolski meinst, aber die Leute sollen sich das denken.
Nein, aber es ist ja tatsächlich, ich meine, es ist ja auch völlig okay, wenn du im Kader bist, dann bist du natürlich auch Weltmeister, aber es geht ja immer die Frage, wie gehst du damit um? Und Netzer hat sich diesen Triumph nicht auf die Fahnen geheftet. Mhm. Er sagt ja auch immer, Overath war der viel bessere Nationalspieler, wobei er am EM-Triumph 72 ist Netzer, der trägt auch seine Handschrift. Das ist
der
auch
trägt klar. Definitiv seine Handschrift. Overath hatte in den Spielen vorher sicher noch mitgemacht, aber das Entscheidende war natürlich dann, dass das England-Spiel. Und das ist ja, ja zum, man kann ja wirklich sagen, das ist ein Mythos, dieses Spiel. Zu Recht in deinen Augen?
Ja, ich denke schon irgendwie zu Recht durch diese besondere Sache. Also die Engländer haben ja immer gesagt, uns hat 600 Jahre hier bei uns keiner in einem Fußballspiel geschlagen. Ich glaube, 2 oder 53 haben die Ungarn die auseinandergenommen. Die wussten nicht, also die drehen sich wahrscheinlich heute noch in der Kabine. Ja. Hittegutti hat den Stopper rausgezogen und so. Die wussten gar nicht mehr, wo hinten und vorne war. Dann dieses besondere Spiel 66 mit dem Wembley-Tor. Die besondere Geschichte Deutschland gegen England. Und dann gewinnst du praktisch erstmal dort im Wembley-Stadion, wir mit diesen grünen Trikots, unsere Ausweichtrikots, dass diesem Spiel ein Mythos anhaftet, in einem Viertelfinale, in einem Qualifikationsspiel eines großen Turniers oder in einem Viertelfinale eines großen Turniers, das ist schon klar. Und wie der, ja, sie waren ja nicht mehr der amtierende Weltmeister, es gab ja diese Trilogie praktisch, 66 der Sieg der Engländer, 72 drehen wir im Viertelfinale ein 0-2 gegen entkräftete Engländer. Und jetzt 72, ein Sieg in ihrem Wohnzimmer, das kann ich schon verstehen. Das Spiel war auch gutklassig, aber lange nicht so da hat die deutsche Nationalmannschaft ganz andere Spiele zu der Zeit einfach gespielt.
Ja, die haben natürlich super gespielt, aber ich habe mir das auch nochmal komplett eingezogen. Das macht auch Spaß, das zu gucken, ohne Zweifel. Wenn man sich darauf einlassen kann, dass es natürlich etwas anders ist, als das heute Fußball gespielt wird, ist klar. Aber das sieht schon gut aus, das ist gut, das ist schön. Aber was natürlich im Nachhinein daraus gemacht wurde, da fand ich immer ein bisschen drüber. Es war ein gutes, wirklich tolles Spiel der deutschen Mannschaft. 3-1 gewonnen, auch verdient gegen eine sehr, sehr, sehr starke englische Mannschaft, die damals so ein bisschen als unschlagbar galt. Ja, auch nicht ganz zurecht, wie ich fand, weil die hatten schon auch einige Schwächen. Aber ich fand es immer ein bisschen überzogen. Aber ohne Zweifel, aufgrund der Tatsache, dass das erste Mal war, dass du da gewonnen hast, die Art und Weise. Und im Vorfeld war es ja so, die Münchner waren ja überhaupt nicht in Form. Die hatten gerade kurz vorher, da gab es in Köln ein berühmtes Spiel, 5-1 DFB-Pokal hier verloren. Haben danach, glaube ich, auch noch gegen Glasgow verloren und haben in Duisburg, glaube ich, den 3-0-Klatsche kassiert. Die Bayern waren gar nicht gut drauf. Und die hatten ja letztendlich immer noch den Kern der Nationalmannschaft. Auch die Gladbacher hatten ein paar Probleme. Also die waren eigentlich gar nicht so gut drauf. Und dann kam dieses Spiel dabei rum.
Genau, ja, und das war, glaube ich, eher das Ding, dass sich der ein oder andere im Flieger nach England gedacht hat, boah, wir kriegen da 4-5 Stück, das wird eine Demütigung. Und aus dieser eigentlich Außenseiterrolle dann so ein Spiel dahin zu legen, das war, glaube ich, auch ein Teil dieses Mythos. Ja, und wenn du dir den Elfmeter von Netzer anguckst gegen Gordon Banks, das ist der vielleicht am schlechtesten verwandelte, also das ist ungefähr so einer für die Jüngeren wie Jonas Hector gegen Italien 2016.
Also ich würde mal sagen, da ist sogar noch ein bisschen unsouveräner.
Okay, ja. Genau, genau. Also, aber ja, Hauptsache ist drin.
Ja, also.
In beiden Fällen.
Was hat letztes Mal gesagt, als Dellingen darauf angesprochen hat? Total souverän.
Ja, ja.
Also, war alles gewollt.
Gegen Gordon Banks, einen der besten Torhüter auf der Welt. Aber das war schon ein sehr, sehr glücklicher Elfmeter.
Egal, er war drin. Mhm. Und damit war für viele im Nachhinein, der Mythos geht nämlich manchmal so weit, dass manche sagen, so 50 Jahre bald vergangen oder über 50 Jahre vergangen, damit waren wir Europameister. Ja. Nee,
das gab erstmal noch ein Rückspiel.
Es gab noch ein Rückspiel.
Ein sehr schmuckloses 0-0.
Ja, sehr schmucklos ist schön ausgedrückt. Das war, ja, die Deutschen mussten ja nichts. Mhm. Also aber die Engländer, ich meine, stark genug, um in
naja, aber, da 2-0 zu gewinnen. Aber man darf das aber auch nicht vergessen oder man muss das anders sehen. Wenn du dir heute so eine Gruppe anschaust auf Wikipedia, mal so Qualifikationsgruppen, also da haben dann zum Beispiel Mannschaften gespielt, ich nenne jetzt einfach mal eine Pseudogruppe, die Niederlande in einer Gruppe mit den Polen, mit der DDR und Finnland und sowas. Dann bist du als Gruppensieger, hattest du 8-4 oder 7-5 Punkte. Weil
der Heimvorteil war damals noch viel, viel stärker ausgeprägt. Also du bist nicht irgendwo hingefahren und hast dann eine Mannschaft, die so aus der oberen Mittelklasse war, einfach so geschlagen. Du warst dann froh, wenn du einen Unentschieden mitgebracht hast. Also, dass die Engländer bei der damals ja auch gültigen Auswärtstorregelung mit 3 bei uns gewinnen, also 3-0 oder 4-1, das war eigentlich fast unvorstellbar.
Ja, das, ich weiß noch das. Also, das sind so Dinge, an die ich mich noch erinnern kann. Ich war 8 und habe das Hinspiel ja gesehen, habe ich ja erzählt, und war begeistert, klar. Und dann kam natürlich dann dieser Aufbau für das Rückspiel. Ne? Und dann so was dem Motto, wir müssen es jetzt nur noch nach Hause bringen. Das Übliche, was man dann so macht. Es war noch ein Riesenbohai, also wirklich im Vorfeld ein Riesenbohai für damalige Verhältnisse, um dieses Rückspiel, was heute fast alle vergessen haben. Mhm. Keiner weiß, dass es noch ein Rückspiel gab. Ne? Mhm. Also, oder wenige. Und dieses Rückspiel ging dann 0-0 aus, du hast es gesagt, schmucklos, aber wichtig, die deutsche Nationalmannschaft war damit für dieses Turnier dann in Belgien qualifiziert. Also, und die hat einfach herausragend gespielt zu der Zeit. Da gab es auch Freundschaftsspiele, zum Beispiel als das Olympiastadion eingeweiht wurde gegen die Russen damals. Ne? Und das war damals noch nicht das Endspiel, sondern kurz vorher ein Spiel, was die gegen die Russen als Freundschaftsspiel hatten, die haben die auseinandergeschraubt.
Das Olympiastadion in München, ne?
Olympiastadion in München, genau. Die haben die auseinandergenommen, wie, also das war, dass es nur eine Lust und eine Freude war. Das war schon wirklich eine herausragende Phase.
Aber muss man mal sagen, also die UdSSR, die Bilanz ist natürlich auch bemerkenswert. Ne? In den ersten 4 Turnieren einen Titel, 2-mal Zweiter und 1-mal ins Halbfinale gekommen. Also ja, schon Respekt damals für die. Ne? Also, obwohl, wenn du dir die Aufstellung der Russen durchliest, da kennst du eigentlich, also
Da
kennst du vielleicht einen Spieler, der dir ins Auge fällt. Aber viel schwieriger war eigentlich das Halbfinale in Antwerpen gegen die Belgier.
Naja, ja, das war, wie man so schön sagt, ein Arbeitssieg.
Eben. Genau.
Ja. Also da hat man sich schon ein bisschen schwerer getan, da wurde nicht gezaubert. Aber es hat am Ende gereicht.
Die hatten halt auch richtig gute Spieler, die Belgier. Raoul Lambert vorne, das war ein Mittelstürmer vom FC Brügge. Der ist 5-mal Meister geworden mit Ernst Happel. Damals mit Brügge ins Europapokalfinale auch gekommen. Ich meine, da war der belgische Vereinsfußball auch noch richtig stark. Heute ist es ja eher so eine gute Ausbildungsliga insgesamt. Ne? Und hier, De Moor und sowas.
Etwas mit dem breiten Scheitel.
Ganz genau, ja. Also das war harte Arbeit, die die Deutschen da verrichten mussten.
Ja. Und sie haben es am Ende geschafft und haben sich dann halt fürs Finale qualifiziert sozusagen. Die Russen, die hatten es zu tun mit, jetzt muss ich jetzt überlegen.
Die Russen haben gewonnen gegen Ungarn.
Ach, gegen die Ungarn, natürlich.
Ja.
Dementsprechend natürlich eine schwere Aufgabe. Aber man hatte ja, wie gesagt, Wochen vorher die Russen geschlagen und galt natürlich auch als großer Favorit. Ne? Und, aber es gab dann wieder ein paar Ausfälle. Zum Beispiel Berti Vogts konnte im Finale nicht spielen.
Er hat auch, glaube ich, im Halbfinale nicht gespielt. Er war im Kader, aber hat nicht gespielt in keinem der Spiele.
Also es ist nur eins, ist überliefert, das habe ich jetzt gelesen, ist, dass er wohl auch so enttäuscht war, dass er dann in der Kabine Tränen vergossen hat und Helmut Schön ihm dann gesagt hat, er solle das bitte doch jetzt mal woanders machen, er solle das bitte die Kabine verlassen, er würde die anderen Spieler demotivieren.
Aha, okay.
Also das sind natürlich dann auch so kleine Nebenstorys, die dann auch so kommen. Und letztendlich...
Paul van Himst übrigens bei Belgien.
Paul van Himst,
ganz großer Spieler. Und weißt du, wer Cheftrainer war? Weil ich das immer so erstaunlich finde, wenn dann solche Namen auftauchen.
Raymond Gauthal.
Der später mit Olympique Marseille die Champions League gewonnen hat.
Ja,
ne?
Ja, deutlich später.
Aber stark. Ja, 91, glaube ich, war es.
91, ja. Gut, wie auch immer, auf jeden Fall Anfang der 90er.
Ja.
Ja. Also das, man findet dann viele Namen wieder, ja.
Ja.
Einmal sind sie wieder da.
Absolut.
Also... Ja, letztendlich, die Deutschen waren natürlich dann Favorit, klar.
Gerd Müller hat wieder 2-mal getroffen, ne?
Ja, also das, Hacki Wimmer auch, ne?
Ne, der hat im Finale getroffen. Also wir sind ja erst noch im Halbfinale.
Wir sind noch im Halbfinale.
Ja,
bist einfach schon ein Stück weiter oder ich war schon ein Stück weiter. Aber gut, wie auch immer, das Finale war dann natürlich vor vielen deutschen Zuschauern, ne? Weil Belgien ist ja um die Ecke.
43.000, aber das Lustige ist, es gibt da so eine Aufnahme, die stehen bei der Hymne vorne und da hinten stehen 2 Jungs, So, Bingerbrück grüßt die deutsche Nationalmannschaft. Kannst du dich an dieses Plakat erinnern? Also, musst du dir das mal vorstellen, dass heute jemand auf dem Platz läuft mit sowas?
Ja.
Unvorstellbar.
Ja, da waren einige, die da noch.
Ja, die stehen dann einfach da, ne?
Ja,
und ich habe das mal gelesen, eine Reportage, ich glaube, bei den 11 Freunden über diese Jungs, die einfach so kurz entschlossen haben, komm, wir fahren mal zum Finale. Es gab ja sogar noch Karten dafür.
Ja.
Also unvorstellbar. Eine ganz, ganz andere Zeit einfach, ne?
Also man kann das überhaupt nicht mehr mit heute vergleichen. Das war wirklich definitiv eine andere Zeit. Und ja.
Gerd Müller 2 Tore, Hacki Wimmer 1. Also hoch überlegen. Da war gar nichts. Also das war zu keiner Sekunde war das gefährdet irgendwie. Auch das Drumherum. Günter Netzer habe ich mal irgendwie gefragt. Da habe ich gesagt, wie war das? Habt ihr denn damals groß gefeiert? Da hat er viel gefeiert. Da gab es den Pokal, wir haben uns geduscht. Es gab noch nicht mal ein Bankett. Nee. Er ist dann mit dem Auto, ein Freund hat ihn abgeholt und ist mit ihm nach Mönchengladbach gefahren.
Ja, und das ist ja auch so, dass, ich hatte es glaube ich schon gesagt, das war ja mitten in der Saison.
Ja.
Die hatten dann noch so also praktisch den Saisonendspurt. Ne?
Ja.
Also, vielleicht noch ein kleines Beispiel dazu. Wolfgang Overath zum Beispiel war ja wieder fit.
Ja.
Der hatte wieder gespielt, ich glaube eine Woche vorher seinen ersten Einsatz wieder gehabt. Das wäre dann wahrscheinlich dann doch für so ein großes Turnier zu früh gewesen oder für so diese beiden Spiele. Aber er hätte theoretisch spielen können. Und die Quellen sagen, ich habe es im Spiegel nachgelesen, in dem Spiegelarchiv, er war auf Abruf. Er hätte also noch kommen können. Man hätte ihn noch nachbeordern können, wenn sag ich mal, Günter Netzer sich verletzt hätte oder so. Was aber nicht mehr der Fall war. Und der Günther hat es dann mit den anderen nach Hause gebracht und Wolfgang Overath.
Ich meine, du hast natürlich, wenn du jetzt einen Kader hast von 22 Spieler für 2 Spiele, dann vielleicht hat er sie auch gar nicht ganz ausgeschöpft und hat dann noch ein paar auf Abruf zu Hause gelassen. Das gab es ja sogar bei der WM 82, hat derweil ja auch 3 Spieler.
Ja.
Er hat nur 19 mitgenommen, hat trotzdem Querelen im Kader gegeben. Ne?
Ein bisschen, ja. Dank Paul Breitner und Co.
Ja, aber
nicht nur Breitner, waren ja auch einige andere. Wie auch immer, diese deutsche Mannschaft ist der Fußballkönig. Deutschland ist Europas König. Und wie hat es die Gazzetta dello Sport ausgedrückt? Man müsste gegen die Deutschen mit einem Maschinengewehr versuchen. Ohne ein solches kann man diese Mannschaft nicht stoppen. Das ist vielleicht nicht ganz passend, was die Tonalität angeht, sagt aber auch den Respekt, den man vor dieser Mannschaft hatte. Ne?
Ja.
Also man muss es klar sagen, die waren überragend. Ne? Und es gibt auch Stimmen, die bis heute sagen, damit deutschen Stimmen.
Ich habe übrigens ganz kurz geguckt, damit, weil ich finde das interessant, was manchmal aufkommt. Es waren nur 18 Spieler in Belgien dabei, also ist das durchaus möglich mit dieser. Oder wer würde das anzweifeln? Aber ich habe jetzt einfach mal gezählt.
Ja.
Dann können natürlich noch 4 auf Abruf gewesen sein.
Da wären auf jeden Fall noch welche auf Abruf. Ja. Einer davon war eben Overath. Nein, was ich sagen wollte, ist einfach, dass man einen heiden Respekt vor dieser deutschen Mannschaft hatte. Und dann ist natürlich im Nachhinein auch dieser Mythos weitergestrickt worden. Von wegen die beste Nationalmannschaft aller Zeiten.
Ja.
Die beste deutsche Nationalmannschaft aller Zeiten. Und selbst die Brasilianer waren also wirklich absolut,
In den höchsten Tönen
haben sie das gelobt, haben gesagt, was die Deutschen da für ein Arsenal an Weltklasse-Spielern haben, das sei schon Wahnsinn. Und das hat man natürlich gesehen, Overath zum Beispiel galt als einer der besten Mittelfeldspieler der Welt und auf den konnte man verzichten und weil man mit Günter Netzer einen zu der Zeit noch besseren hatte.
Ich meine, Overath hat 3 Turniere gespielt, ist Weltmeister, Vize-Weltmeister und Dritter geworden, ist 70 bei der WM zum besten Mittelfeldspieler des Turniers gewählt worden und die Deutschen, die ja vor so 54 noch, ja gut, die Deutschen haben mit Kraft und Kondition den Ungarn den WM-Titel geholt und sowas, das war ja eine spielerische Entwicklung, also 66 diese blutjunge Mannschaft in England, dann 70 diese heroische Kampf gegen England und gegen Italien, dann holst du dir 72 in dieser Souveränität mit einem Sieg garniert in England den Europameistertitel und Endpunkt war ja dann 74 der WM-Titel und das war ja auch schöner Fußball, den die Deutschen da teilweise gespielt haben. 74 absolut. Wahrscheinlich noch am wenigsten.
Rambazamba hat man das ja genannt.
Genau. Rambazamba also mit Netzer und Beckenbauer.
Genau, Netzer, Beckenbauer und dann kennst du dich an dieses Doppelpass-Tor erinnern von Gerd Müller und Günter Netzer, was sogar das Tor des Jahres, als beide als Torschützen genannt wurde, obwohl es geschossen hat, glaube ich, am Ende Günter Netzer.
Ja.
Also das war ja auch zu dieser Zeit.
Ich glaube, so ein 5-1 gegen die Schweiz oder was war das
Da wurde Fußball eine gewisse Zeit lang, so ich würde mal so einen Zeitraum von 1,5 Jahren zelebriert.
Genau. Also komischerweise endete der schöne Fußball eher so mit der WM 74.
Ja,
da war es dann eher pragmatischer Ergebnisfußball. Aber das kann man schon sagen, so 70, 72, das hat schon, wenn ich das den Leuten glauben darf und wenn man es ab und zu selber guckt, das hat schon Spaß gemacht, dazu zu gucken.
Also wir waren 72 sowas wie die Holländer 74, nur mit dem Unterschied, dass wir es gewonnen haben.
Ja, genau.
Also das war, für mich hat das viel mit der Liga zu tun, also mit der Bundesliga. Also die Bundesliga ist ja 63, 64 eingeführt worden. Vorher hatte das Ganze ja noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, diesen, ich nenne es mal Fritz-Walter-Charme. Ne? Mhm. Es war noch ein bisschen langsamer alles und die Professionalisierung hat dann mit der Zeit immer mehr Raum eingenommen. Die Mannschaften wurden besser, die Spieler wurden besser, es wurde unter besseren Bedingungen trainiert, es wurde alles professioneller im wahrsten Sinne des Wortes, weil da ja eigentlich erst der richtige Profifußball in Deutschland begann. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass du dann Ende der 60er so langsam aber sicher in diese spielerische Blütephase reinkamst. Und die hat angedauert in meinen Augen so von 70 bis etwa 74.
Ja.
Dann ließ es langsam schon so ein bisschen nach, wobei das immer noch gut war, mhm, auf hohem Niveau. Aber du hast es dann nachher auch bei den Weltmeisterschaften gesehen, wenn du an die 80er denkst. Nicht alleine, wir werden ja später noch an so Europameisterschaften wie 84 kommen. Wenn du da das Mittelfeld vergleichst, 84 mit 12 Jahre vorher, also da fällst du vom Glauben ab. Mhm. Ne? Also da bei allem Respekt vor den Spielern, die wir damals hatten, aber das ist schon eine ganz andere Nummer. Ne? Also darüber werden wir natürlich noch hier zu besprechen haben. Ne? Und ich weiß nicht, wie siehst du das gerade mit dieser Einführung der Bundesliga?
Ja klar, also ich denke, die Bundesliga gab es dann 9 Jahre. Wie du gerade sagst, ich glaube, das Wichtigste war, dass die Professionalisierung da war. Das waren Berufsfußballer, die konnten sich darauf konzentrieren. Die Deutschen waren immer mit die fitteste Mannschaft und haben darüber hinaus dann auch noch für spielerische Highlights gesorgt. Die Fitness haben wir uns bewahrt bis in die 80er Jahre, in Mexiko die fitteste Mannschaft bei der WM 86, ja. Aber das war die junge Blütephase, hast du vollkommen recht.
Ja, ne, und es ist eigentlich ein bisschen schade, wenn man bedenkt, wie viele Spieler damals nicht spielen konnten. Wir hatten es eben erwähnt, die hätte man vielleicht ein paar Jahre später gebraucht.
Ja, ne? Aber es gibt natürlich immer so Wellentäler oder so Entwicklung.
Ja, das war eigentlich schon die EM, ich sage mal WM, ne? Die EM 1972. Würdest du trotzdem dabei bleiben? Ich frage dich jetzt einfach mal, war es die beste deutsche Mannschaft aller Zeit?
Ganz schwer zu sagen, weil ich finde den Vergleich immer so schwierig. Aber ich denke, wenn ich mir die 72er und noch die 74er, ich nehme mal diese Generation zusammen. Also 72 war es ja, da gab es ja außer dieses Halbfinale gegen Belgien nicht eine Sekunde, wo du gedacht hast, das ist jetzt mal knapp, das Ganze. Da sind sicherlich schon 4, 5 Spieler, die bei mir im Kader der besten deutschen Spieler aller Zeiten sind. Also Sepp Maier gehört sicher bei den Torhütern dazu. Franz Beckenbauer müssen wir nicht drüber reden. Gerd Müller müssen wir nicht drüber reden. Ob Netzer oder Overath, die gehören dann in ihrer Blüte wahrscheinlich beide dahin, aber als Nationalspieler eher sogar noch Overath. Und du hattest auch eine perfekte Abstimmung. Ne? Du hattest einen Wimmer in dem Falle, der für Netzer gearbeitet hatte. Du hattest einen Paul Breitner, der hat sich nichts geschissen. Du hattest 74 dann einen Berti Vogts, der noch dabei gewesen ist.
Die Mischung stimmte, ne?
Die Mischung stimmte. Jupp Heynckes, der, glaube ich, der dritt- oder viertbeste Torjäger in der Bundesliga aller Zeiten ist, der fast gegen Gerd Müller fast ein bisschen verblasst.
Dagegen, so viele, ne? Burgsmüller hat er nie
gespielt. Ja, ja, klar. Vier Länderspieler hat Burgsmüller oder sowas. Wahnsinn. Ne?
Also wir reden wirklich. Also ich würde es fast unterschreiben. Das war die beste Phase der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Absolut. Du hattest das größte Reservoir an Weltklasse-Spielern.
Ja, also das ist so. Und
Katze Schwarzenbeck, der immer nur reduziert wird, der Treter vom Franz. Das stimmt übrigens auch nicht. Natürlich hat der anderen Leuten wie Charlie Körbel, der hat nur 6 Länderspiele gemacht, wahrscheinlich was weggenommen, aber Schwarzenbeck, der konnte richtig kicken. Der hat pro Saison übrigens auch 7 oder 8 Tore gemacht.
Ja, das ist immer so ein bisschen so das, in Anführungsstrichen, so die Kehrseite der Medaille. Du hast auf der einen Seite diese großen Spieler, ja, und auf der anderen Seite viele, die hinten runtergefallen sind, ne? Weil sie eben, ich glaube nicht, dass einige Spieler, die wir eben schon genannt haben, egal wer, die deutsche Nationalmannschaft viel schlechter gemacht hätten. Ja. Also du hättest damals, glaube ich, die erste, die zweite, die dritte Besetzungsspiele. Es gab ja damals auch die B11. Ne?
Genau, die B-Nationalmannschaft.
Die gab's
auf der anderen Seite, du hast es eben auch gesagt, warum sollte Helmut Schön in dem Moment was ändern, wenn das mit denen geklappt hat?
Ne? Also Helmut Schön hat in meinen Augen, was das angeht, in den Jahren 70 bis 74 so gut wie alles richtig gemacht. Mhm. Also man könnte auch sagen, da wird ja immer wieder darüber diskutiert, er konnte ja auch nicht viel falsch machen.
Ja, stimmt auch.
Also,
aber die hat er zumindest bei Laune gehalten und das ist ihm dann nach 74 nicht mehr so gelungen.
Das ist halt da der Punkt und darüber werden wir natürlich noch zu sprechen haben, wenn dann die nächste Europameisterschaft ansteht, 1976. Hat man das Finale wieder erreicht, aber das machen wir nicht mehr heute, das machen wir beim nächsten Mal. Wir sind diesmal mit 34 Minuten relativ gut hingekommen. Ich denke, Thomas, viel mehr gibt es
über 72. Gibt es nichts zu sagen. Wir hören jetzt auf, weil die beste Nationalmannschaft aller Zeiten.
Damit, mit diesem Schlusswort, gehen wir heute in den Feierabend und reden beim nächsten Mal über die EM 76. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Bis dann, macht es gut. Bis dann, ciao.
Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.